nur Golf auf meinsportradio.de.
Es ist schon ein bisschen bitter. Da spielt Ricky Fowler auf der Schlussrunde der Hero World Challenge eine brillante 61, katapultiert sich mit Platzrekord an die Spitze des Leaderboards und wendet einen 7-Schlag-Rückstand in einen 4-Schlag-Vorsprung und gewinnt das Turnier vor Charlie Hoffman und Tommy Fleetwood. Aber eigentlich reden alle nur über den 9-Platzierten, über Tiger Woods, dessen Comeback natürlich alles, was auf den Bahamas und in der ganzen Golfwelt am Wochenende passiert ist, locker in den Schatten stellt, auch bei uns hier auf meinsportradio.de bei nur Golf, heute mit Malte Asmus, Desiree Wolf und Sky-Kommentator Jonas Friedrich. Aber wir machen es natürlich auch gleich ausführlich über Tiger sprechen. Vorher würdigen wir aber dann auch Ricky Fowler. Minus 18 sein Score am Ende. 4 Schläge, wie gesagt, vor Charlie Hoffman und Tommy Fleetwood. Und Jonas, eine wirklich brillante Runde. Also da lief alles zusammen bei Ricky Fowler.
Alles. Also unfassbare Bunkerschläge. Hat er traumwandlerisch sicher, total heiß gelaufen, endlich mal sein Spiel, oder was heißt endlich, ist ja nicht so, dass er das noch nie hingebracht hätte, aber wenn er so mal einen Schlusstag bei einem großen, bedeutenden Turnier erwischen würde, dann würden wir auch nicht länger über ihn als Nicht-Major-Sieger sprechen, ja, eindeutig. Dass er das Zeug dazu hat, ist unbestritten, dass er potenziell ein absoluter Riesenspieler ist oder sein kann. Das stellt, glaube ich, auch niemand in Frage. Nur ist halt insgesamt seine Siegquote echt ein bisschen dünn. Also unfassbar oft gut platziert, aber die Siegquote viel zu gering angesichts der Möglichkeiten. Dass er jetzt bei dem Turnier dann halt mal so alles zusammenkriegt, genauso muss es sein. Wobei, jetzt muss man jetzt natürlich auch klar sagen, jetzt mal rein sportlich war das natürlich ein extrem erlesenes Teilnehmerfeld, aber jetzt so von der gesamten Anmutung, auch von der Bedeutung her, ist es natürlich eigentlich so ein schönes Saisonausklangturnier. Mhm. Das muss man auch hinzufügen. Aber jetzt mal nur die Schlussrunde oder überhaupt auch die Runden davor. Ganz, ganz großartiges Golf.
Ja, 67, 70, 72 und dann eben diese 71, die ihn noch nach vorne brachte. Zweiter Sieg in 2017 nach der Honda Classic. Und die Serie, wenn wir auf seine Konstanz der letzten Wochen schauen, 8. Top-10-Finish bei den letzten 11 Starts.
Ja, also Ricky Fowler ist immer mit vorne dabei, oder nicht immer, aber also über weite Teile unglaublich konstant. Hat Jonas hat es schon angesprochen, halt immer dieses Problem, dass er auch gerne mal einfach Zweiter ist. Also er hat wirklich schon 12 zweite Plätze irgendwie bei Turnieren und auch 7 dritte Plätze, aber halt leider nur 4 offizielle PGA Tour Siege. Und das ist halt auch so ein Kopfdingens, denke ich, was sich dann irgendwann mal manifestiert. Dass du selbst dann irgendwann mal denkst, na Mensch, neulich hat's auch schon nicht geklappt. Also das ist jetzt so ein bisschen Feldwald- und Wiesenpsychologie. Aber bei Ricky Fowler hatte ich da immer so ein bisschen Angst. Der hat da dieses unfassbare 2014er Jahr, wo er da bei allen Majors Top 2, 3 und ich glaube das schlechteste war 5 hatte. Und da dachten alle, okay, jetzt passiert's. 2015 wird's passieren. Das passierte dann doch nicht genug. Und was er da aber jetzt in dieser Schlussrunde abgezogen hat, das war allerfeinste Sahne, muss man wirklich sagen. Es gehört beim Golf, das soll das in keinster Weise schmälern, aber es gehört ein ganz klein bisschen Glück dazu, dass Putts fallen. Das tun sie manchmal dann nicht und dann ist so eine Runde nicht ganz so glorreich. Bei Ricky Fowler ist wirklich alles gefallen, was fallen konnte, oder nicht alles, aber fast alles. Und diese Frontline, die er da gespielt hat mit dem Totalversagen auf der 8, wo er das Birdie tatsächlich verpasst hat, ist halt wirklich, das guckst du dir gerne an. Ich habe mir ehrlich gesagt, es gab so einen Zusammenschnitt von diesen Birdies, Ricky Fowlers Birdies auf den Front Nine und dann gleich so ein Warnhinweis, Vorsicht, das sind 8, habe ich mir so angeguckt in so einem Zusammenschnitt und habe nur gedacht, das ist ganz schlechte Werbung für Golf, weil dann wieder jeder denkt, das ist ja total einfach. Also es sah wirklich so aus, als ob das keine Kunst wäre. 5-Meter-Putts, 4-Meter-Putts, Bunkerschläge. Mein Gott, locht mal halt ein. Das geht auf jeden Fall rein. Du hattest, es war so easy und so toll anzusehen. Und er ist da über den Platz gecruised, wie die anderen auf den Bahamas halt mit ihren Yachten rumcruisen. Und das war also wirklich, war schon eine Augenweide, finde ich.
Und deutlich augenweidiger als Charlie Hoffman. Der hat mal wieder es nicht geschafft, eine Führung nach 54 Löchern auch dann wirklich ins Ziel zu bringen. Bei offiziellen Turnieren ist ihm das noch nie gelungen, obwohl er 4-mal in entsprechender Position lag. Das hier war jetzt ja ein inoffizielles Turnier der PGA Tour. Also im Grunde bei 5 Starts hat er es einfach nicht geschafft. Jonas, was fehlt dem eigentlich? Der hat auch ja schon ewig kein Turnier mehr gewonnen.
Ist aber für mich ein total erstaunlicher Spieler. Also ja. Der ist ganz lang unter dem Radar geflogen, finde ich. Also der war immer irgendwie dabei. Hat ja auch, ich finde jetzt so, also das hervorstechendste Merkmal an ihm waren ja jahrelang seine Fukuhila-Frisur. Ja? Also das war sozusagen der Grund, warum er auffiel. Ja? Ansonsten, ich bin auch bis jetzt noch nicht in der Lage, irgendwie wirklich zu sagen, so das ist das Besondere an ihm. Jetzt mal so rein vom, ach so von der ganzen, was den Schwung angeht, was die Technik angeht. Ich kann ihn auch gar nicht richtig profilieren. Also ich habe jetzt, also er ist wirklich, er ist nicht besonders gut auf Part 3, habe ich jetzt festgestellt bei einem Blick in die Statistik, aber das ist es dann auch schon. Und dann ist es total erstaunlich, dass er mit diesem Schwung, den man da so sieht, unfassbare Weiten haut. Also er hatte so einen relativ abgebrochenen Schwung, so ein bisschen holzig alles, haut damit aber wirklich echt gut an die Murmel. So, und was ihm fehlt, ist so, ja, das sind die letzten Schritte. Und ich habe aber großen Respekt vor ihm mittlerweile. Ich muss gerade überlegen, welches Turnier das war. Es gab ein Turnier, keine Ahnung, so ein Vierteljahr her, ich komme gerade echt nicht mehr drauf, wo er einen Streit mit seinem Caddy hatte. Es ging um Vorlegen oder Attackieren auf einem Par 5 und er hat seinen Caddy so dermaßen zusammengestaucht, dass er ihn bitte doch nicht mehr zum Vorlegen animieren soll, weil er will jetzt endlich mal ein Turnier gewinnen. Er war oft genug Zweiter. Und ach, keine Ahnung, das fand ich spitze. Das sind so nette kleine Dialoge, die was über seinen Charakter verraten und das war noch ein großes Turnier. Ich stehe jetzt gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Das war das Bridgestone, glaube ich.
Was ist das? Bridgestone Invitational? Ja. Firestone? Ja, das kann sein. Ja, das kommt hin.
Ja.
Und insofern, finde ich, hat er mittlerweile also mehr als so eine Daseinsberechtigung, weil der natürlich auch echt konstant auf sehr, sehr hohem Niveau spielt. Ja. Mhm. Und das halt als Spätzünder, was ich per se ja auch schon mal sympathisch finde. Also so einer, der eigentlich über Jahre mitgeschwommen ist und halt jetzt sozusagen erst so spät eine gewisse Reife hat, dass ihm jetzt natürlich dieser letzte Schritt fehlt. Meine Güte, das kann auch noch kommen. Ja? Also bei ihm sieht man halt, wie wichtig es ist, dass es gar nicht so sehr über die allerfeinste Technik oder die letzte Explosivität geht, sondern halt über Selbstvertrauen und Fähigkeit im kurzen Spiel dann zu scramblen. Ja, das hat er jetzt halt über Jahre sozusagen aufgebaut und ist vollkommen berechtigt. Ich würde sagen, Ryder Cup Spieler, Top Golfer, Top 10 Weltrangliste, gut vorstellbar.
Und er hat glücklicherweise diese Frisur, die du eingangs erwähnt hast, abgelegt.
Ja, die hat er gar nicht, ja. Genau. Ja, wobei, das war ja, ach, ja.
Ja, der Robert Geis Lookalike Contest, den kann er auf jeden Fall nicht mehr gewinnen.
Das
Das ist von daher sehr, sehr positiv und positiv, Desiree, auch Tommy Fleetwood, der reitet ja sowieso gerade auf einer Erfolgswelle, jetzt auch schon wieder geteilter Dritter. Wird er irgendwann mal müde?
Ich würde davon ausgehen, dass er am Mittwoch müde ist, wenn er am Dienstag seine Hochzeit auf den Bahamas gefeiert hat, weil das wird wahrscheinlich nicht ohne ein ausgiebiges Feiern auch weit in die Nacht hinein ausgehen. Golfmüde scheint er im Moment tatsächlich nicht zu sein und ich empfinde ihn sogar jetzt wacher, als er vorher war. Tommy Fleetwood hat ja im Saisonfinale vom Race to Dubai ja so ein bisschen davon profitiert, dass Justin Rose eben seinen Stiefel da nicht durchgezogen hat. Also ich hatte das ja fast so ein bisschen negativ erzählt, was mir jetzt leid tut. Ich will ihn da auch gar nicht bashen, aber da hat er jetzt wirklich gar keine Glanzleistung abgeliefert und das nur deswegen um die Ecke gebracht, weil er halt einfach in der Saison vorher schon so gute Ergebnisse hat. Also im Saisonfinale kann man definitiv nicht sagen, dass er irgendwie ganz toll auf den Punkt gespielt hat. Aber jetzt auf den Bahamas war er auch sowas von gechillt und entspannt. Und hat einfach, glaube ich, auch durch diese Haltung dann sich da vorne auch reingespielt. Also er ist da ja geteilter Dritter zusammen mit Jordan Spieth. Und ich habe Fleetwood schon länger nicht mehr so cool gesehen. Weil du hast ihm jetzt auf der European Tour schon angemerkt, dass es dieser Druck und mit diesem Platz 1 und so weiter, den verteidigen, das hat so an ihm genagt. Und das hat ihn auch nicht zu Höchstleistungen angespornt dann ganz am Schluss. Aber jetzt ist er irgendwie etabliert, jetzt hat er auch dieses Race to Dubai im Rücken. Und jetzt spielt er da auf den Bahamas, ist wie gesagt natürlich privat auch offensichtlich im Glück. Und also für mich ist das dann halt die ideale Voraussetzung, wenn du wirklich mit dir im Reinen bist, wenn du happy bist und wenn auch gerade, ich meine bei dem Turnier, Jonas hat es vorhin schon gesagt, ich meine, es geht jetzt um nicht so wahnsinnig viel rein von der Jahreswertung her gesehen. Das ist schon so ein entspannter Jahresausklang und den hat Fleetwood offensichtlich so genommen und hat da ganz flockig einfach mal da seine minus 12 rausgespielt. Also ich fand das schön.
Definitiv schön und vor allem die Fete, die Hochzeitsfete, die ist auch durchaus gegenfinanziert durch das Preisgeld, was er jetzt auf den Bahamas eingenommen hat. Jetzt lasst uns endlich zu Tiger Woods kommen, der dieses lang erwartete und sehnsüchtig herbeigesehnte Comeback gefeiert hat. Am Ende geteilter Neunter wurde, sehr konstant bis auf den Samstag gespielt hat, wo er so einen kleinen Ausrutscher nach unten hatte. Die Frage an Tiger Woods auf seiner Pressekonferenz war, wie er selber sich denn fühlt und wie er vor allen Dingen seine Woche einschätzt.
I'm excited. I'm excited the way this this week has gone on. You know, with the not only the competitive rounds, but also you know all the duties at night. You know all the functions and still got my training in. It was a very good week.
Eine gute Woche, sagt Jonas. Wie würdest du denn seine Woche einschätzen?
Ja. Also ich muss ja grundsätzlich mal sagen, dass ich diese generelle Euphorie total teile. Also ich fand Tiger Woods eigentlich früher, das war immer so eigentlich, der war mir viel zu gut sozusagen. Deswegen war ich eigentlich grundsätzlich immer für den Außenseiter. Stelle aber mittlerweile auch fest, dass er einfach total fehlt und freue mich mittlerweile total für ihn, dass er wieder fit ist und freue mich, ihn auch wieder auf dem Platz zu sehen, das mal vorausgeschickt. Ob er, was das jetzt bedeutet, dass er wieder spielt und wie er wieder spielt, das ist für mich alles viel zu früh. Also er hat jetzt 4 halbwegs unfallfreie Runden hingebracht und ich gebe aber zu bedenken, dass es eigentlich genau so, wann war das, 2016 war, genau bei diesem Turnier, dass er ja so ein bisschen mitveranstaltet und was das dann aber bedeutet für seinen Rücken Wochen später, Monate später, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es diesmal hält. Ich finde, dass es viel zu früh ist, um zu sagen, er wird in welcher Stärke auch immer zurück auf die Tour kommen. Da bleibe ich sehr, sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Und dementsprechend kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel mehr sagen, als dass es einfach grundsätzlich cool ist, dass er wieder da ist. Ja, und es ist einfach grundsätzlich cool, ihn wieder auf diesem Platz zu sehen, das rote T-Shirt an einem Sonntag wieder zu erblicken. Und er ist einfach eine globale Figur. Und er macht Golf zu einem ganz anderen Ereignis, als es ohne ihn ist. Das ist einfach so. Aber was es jetzt sozusagen auf dem Weg zu möglicherweise alter Spielstärke bedeutet, viel zu früh. Da erlaube ich mir echt noch kein Urteil aufgrund dieser 4 Runden.
Was auf jeden Fall auffiel im Vergleich zum letzten Jahr, er hatte sichtlich zumindest keine Schmerzzeichen erkennen lassen. Er hat auch selbst immer wieder gesagt, nee, ich habe keine Schmerzen, alles gut. Im letzten Jahr, da war so an einigen Stellen immer noch durchzuhören, ja, es tut eigentlich weh. Desiree, teilst du vor diesem Hintergrund die Skepsis von Jonas? Du warst ja am Anfang der Woche auch nicht so euphorisch und hast auch immer so ein bisschen auf die Bremse getreten. Bleibst du dabei?
Ja. Yeah. Ich bleib dabei, ein gesunder schwäbischer Skeptizismus ist nie von Nachteil.
Sehr gut.
Nein, ich bin tatsächlich da voll bei Jonas, kann ihm jetzt auch für eine Podcast-Dramatik leider nicht widersprechen. Ich bin sehr erstaunt, dass das jetzt tatsächlich so gehalten hat, weil ich ja schon, ich wollte es ja schon fast nicht ansprechen, aber schon fast geunkt habe, dass ja möglicherweise Tiger auch die 4 Runden nicht beschwerdefrei durchkriegt. Das hat er jetzt und das freut mich dahingehend auch, dass es einfach immer eine Bereicherung ist, wenn er da mitspielt. Ich glaube aber auch, dass es, also Jonas hat alles gesagt, dem schließe ich mich komplett an. Ich hatte jetzt in den vergangenen Tagen den Gedanken, dass ich mich gefragt hatte, was wäre eigentlich heutzutage jetzt im Golf los, wenn Tiger damals nicht so krass fehlverhalten sich zu früh immer zurückgemeldet hätte. Also wenn der seine Verletzungen viel früher, viel besser gemanagt hätte, dann wäre er nämlich seit ein paar Jahren wahrscheinlich und vielleicht sogar beschwerdefrei wieder zurück. Und wir hätten nicht diese immer wiederkehrenden Comebacks gehabt, die uns natürlich alle jetzt dazu verleiten, zu sagen, ja, ist ja schön, jetzt war er mal da, aber man weiß ja wirklich nicht, was kommt. Und ich bin auch immer noch überzeugt davon, dass auch das System von Tiger jetzt, das körperliche System von Tiger jetzt trotzdem immer noch natürlich anfälliger sein muss als ein komplett gesunder Körper. Gut, komplett gesunde Körper findest du im Profigolf dann auch nicht mehr überall, aber ich befürchte einfach, dass er sehr, sehr genau gucken muss, wie viel er spielt, was er spielt, wie er auch mit sich umgeht, mit Pausenzeiten, mit Erholungszeiten für seinen Körper. Wenn er das gut hinkriegt, kann das durchaus sein, dass er jetzt irgendeine Rolle spielt im 2018. Aber ich denke, für den Golfsport war es jetzt einfach ein schönes Zeichen, dass man sieht, dass er tatsächlich beschwerdefrei ist. Und wenn er das jetzt mal irgendwie halten könnte, wäre es toll, ist aber halt jetzt auch wirklich viel Konjunktiv leider.
Auch seine
Zukunft. Das ist halt auch krass, ja. was mir jetzt aufgefallen, also es ist erschreckend, aber 2008 ist nächstes Jahr 10 Jahre her. Also diese legendären US Open, die er da im Playoff noch gewonnen hat, mit verwachstem Knie bereits, das ist 10 Jahre her, um Himmels Willen, was ich total erschreckend finde. Das ist eine halbe Dekade. Das Ding wird halt sein, dass es ist halt, das ist ganz vielschichtig, das Thema. Also das erste Thema wird ja sein, dass bei jedem Turnier, bei dem Tiger Woods auftieht, wird ja sozusagen alles andere als Platz 1 oder sagen wir mal Top-Platzierung per se als Enttäuschung gewertet. Sowohl von ihm als auch sozusagen von der Öffentlichkeit. Aber es hat sich blöderweise in den letzten 10 Jahren, ich weiß, dass er zwischendurch auch nochmal echt gut gespielt hat, aber jetzt nehmen wir mal diesen Zeitraum, in den letzten 10 Jahren hat sich einfach unfassbar viel verändert. Es spielen einfach sehr, sehr viele Spieler auf Tiger-Niveau. Also es ist sozusagen der Fluch der guten Tat. Also er hat ja einfach die Latte so hochgelegt damals, aber diese Latte nehmen inzwischen viele, viele Spieler, die auf einem Niveau spielen, wo man sich jetzt wünscht, dass man mal den Vergleich zwischen einem echt gesunden Tiger Woods in vollem Selbstbewusstsein und einem, keine Ahnung, Justin Thomas oder Jordan Spieth in voller Strahlkraft, das würde man ja gern mal sehen. Aber das ist das eine. Die anderen sind viel, viel stärker. Das zweite ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob Tiger Woods selber noch so er hat ja auch nicht mehr diese Abstände zu den anderen Spielern. Also er ist ja lange nicht mehr der Longhitter, der er mal war im Vergleich zu den anderen, also relativ betrachtet. Sein kurzes Spiel haben auch viele andere entwickelt und natürlich auch die mentale Stärke, das kommt alles hinzu. Dementsprechend, selbst wenn er zu absoluter Bestleistung wieder findet, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass halt an dem Wochenende auch nochmal 4, 5, 6 andere genauso gut spielen. Das macht es für ihn total schwierig. Das Coolste, was ja irgendwie noch passieren könnte, wäre, dass er sich jetzt über 1, 2 Jahre stabilisiert und mental irgendwann mal auch wieder so eine Fähigkeit findet, dass er diesen wunderschönen Mid-40er Major-Sieg, das würde man ihm doch nochmal gönnen. Ja? Also das wäre ja sozusagen das coolste Ende dieser Geschichte. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ansonsten glaube ich halt nicht, und das ist schon ein bisschen so die allgemeine Erwartungshaltung, dass er wieder der Dominator dieses Golfsports wird. Und ich hoffe, dass dieses Comeback nicht daran zerbricht.
Desiree, wenn man da jetzt nochmal drauf guckt, auch was Jonas sagte, die Abstände zu den anderen Golfern, wenn man das jetzt mal nicht nur auf das Golf selbst bezieht, sondern auch die Abstände im Persönlichen, die sind ja auch geschmolzen. Tiger Woods ist ja viel zugänglicher geworden. Steht das vielleicht mal, wenn man den Rücken mal ausklammert, vielleicht auch so einer erfolgreichen, ja, Ägide, die er ja vorher hatte, im Weg, dass er eben nicht mehr so ein kompletter Egoist zu sein scheint, wie er das jahrelang war?
Das finde ich jetzt eine zu sympathische Entwicklung, als dass ich sie jetzt schlecht reden möchte. Ich glaube, dass das ganze System bei Tiger sich verändert hat. Also nicht nur der Körper, den wir ja jetzt schon behandelt haben, sondern natürlich auch das Mentale. Ich glaube tatsächlich, dass er sich auch mental ein bisschen in die Richtung verändert hat, dass eben nicht mehr nur Platz 1, zumindest im Moment, sein Anspruch ist. Ich glaube ihm tatsächlich, wenn er sagt, dass er jetzt das Wochenende als erfolgreich betrachtet, und ich meine, also alles andere wäre jetzt auch wirklich kompletter Schwachsinn, aber klar will er gewinnen, das ist der Anspruch von Tiger immer gewesen und den wird er grundsätzlich auch nicht verändern, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er einfach jetzt so lange, also wir haben ja von diesen 10 Jahren jetzt schon gesprochen, die natürlich von Verletzungen jetzt und OPs und Comebacks und so weiter durchgeschüttelt waren. Ich glaube einfach, dass er jetzt gerade so gottfroh ist, dass er überhaupt wieder Golf spielen kann, dass es im Moment noch ein bisschen in den Hintergrund rückt, was tatsächlich platzierungsmäßig oder rundenergebnismäßig dabei rauskommt. Im Moment, das wird natürlich nicht so bleiben. Hm. Und insofern fällt mir nur auf, dass ich selbst jetzt nicht mehr denke, wie es nämlich früher Trademark war, dass andere Spieler, auch zum Beispiel in Tigers Abwesenheit, wahnsinnig tolle Schläge gemacht haben und du gedacht hast, boah, das ist so ein bisschen wie Tiger jetzt. Inzwischen sehe ich Tiger und denke bei seinem Igel jetzt, was er da hatte, bei diesem Abschlag, der dann halt aufs Grün rennt, denke ich so ein bisschen, ha, sieht ein bisschen wie Bubba Watson aus. Weißt du so, also du vergleichst ihn inzwischen eher so von unten kommend mit denen, die jetzt seit Jahren auf der Tour eben sind und auch so Marken setzen. Und insofern glaube ich, dass sich das so ein bisschen verändert, diese ganze Anspruchshaltung. Und ich bin da auch sehr unschlüssig, wie sich das dann auswirken soll. Er muss jetzt ja erstmal in der Weltrangliste auch einen guten Weg nach oben gehen, um überhaupt zum Beispiel die WGC-Turniere spielen zu können. Das ist ja das Einzige, wo ein Tiger Woods halt trotz Tiger Woods nicht eingeladen werden kann. Und das wird, glaube ich, auch so ein Anspruch sein. Ich glaube, da ist er auch natürlich wild drauf, jetzt möglichst bald da unter diese Top 60 wiederzukommen. Und dann geht's tatsächlich bei ihm vielleicht nur noch um diese Sache Major-Sieg. Nur, wie kommt so ein Major-Sieg zustande, wenn du nicht drumherum halbwegs konstantes Turniergolf spielst? Also er muss praktisch eine Saison erwischen, wo er halbwegs fit ist. Also nicht halbwegs, er muss gesundheitlich absolut fit sein. Er muss auch irgendwo Erfolgserlebnisse gehabt haben, weil sonst gewinnst du auch, also ganz ohne, so wie irgendwie Kai aus der Kiste, gewinnst du ja auch keinen Major. Da brauchst du ja schon ein bisschen ein mentales Backup, was dir sagt, hey, du bist gerade absolut in der Lage auch dazu. Und insofern, so ein Major-Sieg wäre cool tatsächlich, aber ich kann mir im Moment diese Saison noch gar nicht vorstellen und bin sehr gespannt, wie er sie überhaupt anlegt, also wie überhaupt die Idee sein wird, was er spielen wird und wie das dann tatsächlich läuft.
Das weiß er selber noch nicht genau, das wird er jetzt aber in den nächsten Wochen eruieren, hat er zumindest in seiner Pressekonferenz gesagt.
We're gonna sit down, we'll figure it out, where I'm gonna start, how much I'm gonna play, rest periods, training cycles, the whole nine yards. And my expectations are is that I will be playing next year.
Also er spielt auf jeden Fall, er weiß nur noch nicht genau wo, das wird er jetzt festlegen. Jonas, wie froh ist Sky denn, dass er zurückkommt? Wie wirkt sich das bei euch auf die Einschaltquoten aus?
Wow, da überfragst du mich jetzt ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Würde mich jetzt ehrlich gesagt, also ob man es messen kann, keine Ahnung. Würde mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wundern. Also ob es jetzt halt so einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Quote. Echt? Und ja, ach, keine Ahnung. Muss ich das jetzt, da bin ich auf ganz dünnem Eis.
Okay, also in den USA also ist es auf jeden Fall.
Ich habe Donnerstagabend geguckt und ich hätte niemals Hero geguckt am Donnerstagabend schon, wenn Tiger nicht gespielt hätte tatsächlich. Gut, wir berichten auch drüber, deswegen habe ich ein anderes Interesse. Aber also ich glaube schon, dass es so ein paar Zuschauer gibt, die sich sagen, oh was, Tiger spielt wieder, dann schalten wir mal rein.
Ja, aber der Golfzuschauer in Deutschland ist ja ein besonderer. Also es gibt nicht, ja, ist ja so. Es gibt nicht besonders viele, das muss man klar sagen. Aber die, die es gibt, die sind unfassbar treu, also sozusagen, und die gucken eigentlich alles. Also es ist so.
Achso, ja. Du meinst, da gibt's keine Steigerung. Also die sind sowieso da.
Die entscheidende Frage wäre, ist es so, dass sozusagen nur halb Interessierte wegen Tiger Woods einschalten? Mhm. Und so die Frage kann ich dir jetzt so aus dem Stand nicht beantworten. Ich gucke nach und werde mich schlau machen. Grundsätzlich kann ich aber natürlich sagen, dass natürlich ist eine Übertragung mit Tiger Woods ist allemal unterhaltsamer als eine ohne. So einfach ist es, weil er unglaublich viel Aufmerksamkeit zieht, weil es halt auch letztlich seine Geschichte hat ja alles, was man sich sozusagen, wenn man jetzt mal aus dramaturgischer Sicht draufschaut, hat die Geschichte ja alles. Also Aufstieg, Fall, Drama, Konflikt, jeder hat eine Meinung zu ihm, total polarisierend. Man war ja jahrelang für ihn oder gegen ihn und da gab es ja irgendwie so nichts dazwischen. Er hat Golf in eine ganz andere Sphäre gebracht, als es vorher war. Davor waren es dickleibige weiße Männer, die in einem Spiel, das man nicht nachvollziehen konnte, mit ganz komischen Gegenständen einen Ball in irgendeinem viel zu kleinen Loch versenken wollten. Und er hat das auf ein athletisches Niveau gebracht, das auch ganz andere Schichten oder ganz andere Zuschauer angesprochen hat. Und dementsprechend ist es natürlich eine Riesennummer und freut mich und wahrscheinlich auch alle anderen Kollegen bei Sky genauso.
Und uns freut es auch, denn unsere Podcast-Zahlen, zumindest bei unserer täglichen Berichterstattung über die Hero World Challenge, das hat man schon gemerkt, dass das Interesse an Tiger und seinem Comeback wieder da ist. Das war durchaus messbar. Wir werden mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen und dann auch in der nächsten Saison sein wird, wenn Tiger dann hoffentlich tatsächlich regelmäßig spielen wird. Wir haben es auf jeden Fall im Blick hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Jonas Friedrich wird es bei Sky im Blick haben, also auch da eifrig zuschauen. Und ich sage, Jonas, vielen Dank für deine Teilnahme heute hier bei nurgolf.
Ich sag danke. Herrlich, hat Spaß gemacht.
Ja, gerne wieder.
Und wir sehen uns im Frühjahr auf eine Runde, möchte ich behaupten an dieser Stelle.
Auch das sehr gerne.
Sehr gerne von mir aus.
Ja, super.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.